Gesundheit eben schon die Ausgangsbasis für ein tiefes Wohlbefinden, auch für ein Lebensglück letztlich.
Total.
Ist. Ne? Man kann gesund sein und trotzdem unglücklich, das ist schon klar.
Ja,
ne? Okay. Aber die Chancen, dass man glücklich im Leben wird, die erhöht man doch massiv damit.
Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanzerhof. Mit Nils Behrens.
Der Darm spielt eine zentrale Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden des gesamten Organismus. Oft als zweites Gehirn bezeichnet, beeinflusst er nicht nur die Verdauung, sondern auch das Immunsystem, das Risiko für chronische Erkrankungen und sogar die Stimmung. Eine ausgewogene Darmflora besteht aus Milliarden von Mikroorganismen und ist Entscheidung für die Nährstoffaufnahme und die Abwehr von Krankheitserregern. Darum ist es umso wichtiger, sich gut um seinen Darm zu kümmern. Wie das am besten geht, weiß mein heutiger Gast. Professor Dr. Andreas Michalsen ist einer der renommiertesten Experten im Bereich der Naturheilkunde und integrativen Medizin. Er ist Chefarzt der Abteilung für Naturheilkunde am Immanuel-Krankenhaus Berlin und Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Michalsen hat zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und ist ein gefragter Redner auf internationalen Kongressen. Er ist bekannt für seine Forschung in den Bereichen Fasten, Ernährung und Mind-Body-Medizin. Zudem hat er mehrere Bestseller, darunter Heilen mit der Kraft der Natur, geschrieben. Und seit neuestem ist auch der Autor des Buches zur Lanzerhof-Fastenkur, Der Darm als Quelle der Gesundheit. Und dann sage ich herzlich willkommen, Professor Dr. Andreas Michalsen.
Ja, hallo.
Schön, dass wir zusammensitzen. Wir haben den ersten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, war ja eine Live-Aufnahme. Jetzt sitzen wir hier bei dir im Krankenhaus und haben zum Glück keine Zuschauer oder vielleicht auch, weiß ich nicht.
Ja, wir haben es auch gemütlich, würde ich sagen.
Was hat dich dazu inspiriert, das Buch über die Lanzerhof-Fastenkur zu schreiben?
Ja, das sind zwei Dinge. Das eine ist natürlich, dass mich immer schon der ganze Kosmos, das ganze Universum des Fastens interessiert. Das ist der Kern, der Fokus meiner Forschung. Und da gibt es ja eben diverse, viele Methoden. Und da ist dann schon mal Neugier da. Das andere ist, ich hatte selber mal, das kann ich durchaus so benennen, das Vergnügen, eine Lanzerhof-Fastenkur zu machen. Und das hat mich doch zutiefst beeindruckt, muss ich sagen. Also weil ich kannte ja viele Fastenkuren und habe aber da schon festgestellt, dass diese Methode, diese Differenzierungen da vorgenommen werden, doch großen Sinn machen. Und insofern war das dann für mich auch klar, ja, dafür schreibe ich gerne was.
Ja, ist ganz lustig. Wir haben uns ja wirklich vor vielen, vielen Jahren mal kennengelernt. Und da weiß ich noch, da hast du immer so ein bisschen es belächelt, so als so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, so Bademedizin irgendwie sowas. Oder ich glaube, du hast es nicht mehr so Wellness, so ein bisschen Wellness-Anwendung. Aber so richtig medizinisch ernst genommen hattest du es, glaube ich, damals nicht, wenn ich das so richtig in Erinnerung hatte.
Also Neugier war schon immer da, aber das ist natürlich auch mein Job natürlich als hier an der Charité ein bisschen kritisch auf alles zu schauen und auch die Grenzziehung zwischen Wellness, was ja nichts Schlechtes ist, aber die Grenzziehung zwischen Wellness und Medizin, da bin ich immer kritisch, manchmal vielleicht auch überkritisch. Insofern war dann tatsächlich auch diese Selbsterfahrung bei mir das, was der Wendepunkt war.
Toll, toll. Wie würdest du denn jetzt aus deiner externen Brille die ganzheitliche oder diesen ganzheitlichen Ansatz, das ganzheitliche Konzept der Lanzerhof-Fastenkur beschreiben?
Also für mich das Besondere oder auch das Einzigartige bei der Lanzerhof-Methode ist, da ist zum einen das Fasten. Das gibt es ja auch in vielen anderen Konzepten und das machen wir natürlich auch hier in Berlin exquisit. Das Spannende am Lanzerhof-Konzept ist, dass eben der Darm, wie es ja im Intro schon anklang, dass der von Anfang an im Mittelpunkt mitsteht. Das heißt, es geht auch ganz viel oder fast noch mehr als um das Fasten, um die Frage, was kommt denn nach dem Fasten? Wie ist der Aufbau? Welche Nahrungsmittel kommen da in welcher Reihenfolge? Da gibt es diese Kurstufen, dann gibt es diese Bauchbehandlungen, dann gibt es dieses Kautraining, also diese Essenskultur, die mit integraler Bestandteil dieses Konzeptes ist. Und dann noch die Naturheilkunde, ne, die von Kältekammer bis manuellen Verfahren dazu. Und dadurch wird das schon ein sehr umfangreiches, aber vor allem ein sehr stimmiges Konzept, wo ich sagen kann, ja, das macht großen Sinn.
Ja, absolut. Also ich wäre natürlich falsch in meiner Rolle, wenn ich nicht zustimmen würde, aber es ist natürlich auch schon genau das, was du sagst, diese Symptome, die man ja sehr häufig hat, wenn man sich nicht gut fühlt, sind ja häufig, dann haben sie ja nicht immer zwingend was damit zu tun, wo quasi das Problem der Sache dann irgendwo auch ist. Das heißt also, meistens, wenn man, keine Ahnung, die meisten Leute gehen mit Rückenschmerzen zum Orthopäden,
ja,
das
genau,
Rückenschmerz
genau.
Aber auch ganz andere Gründe für haben kann,
genau.
Weiß keiner besser als du.
Genau, und da fußt ja ein Teil der Lanzerhof-Methode auch auf der Tradition von F.X. Meyer, ne, wo ja auch schon diese Beobachtung an Rückenschmerzen ist ein tolles Beispiel, ne, aber auch Müdigkeit, Erschöpfungen, wo man dann guckt, wie geht es dem Darm, wie können wir das verbessern? Und auf der anderen Seite eben das Fasten auch und die Ernährung nicht nach dem Motto One Size Fits All zu machen. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt am Lanzerhof. Sondern wirklich zu gucken, wo steht dieser Mensch? Was sagen die Beschwerden aus? Und dann das individuell, ja, maßzuschneidern.
Total, das ist ja das, was ich immer sage. Wir haben ja im Schnitt so 75 Gäste immer da und ich gehe immer jederzeit die Wette ein, dass wenn man jetzt hingehen würde und alle 75 Behandlungspläne sich anschaut, dass man 75 verschiedene hat. Also das
genau,
ist,
was fürchterlich ist für die Organisation,
ja,
und für die Küche. Aber das ehrt ja, sagen wir mal, das Konzept, dass man trotz dieses Aufwandes, das muss man wirklich auch sagen, das ist, dass es trotz dieses Aufwandes durchgehalten wird.
Ja, absolut. Welche praktischen Maßnahmen würdest du denn jetzt so spontan sagen, begleiten die einzelnen Kurstufen der Lanzerhof-Fastenkur?
Hey, gut, also eins, bei diesen Kurstufen von 0 bis 4 ist natürlich der rote Faden, der sich durchzieht, dass es einen kalorischen Aufbau gibt. Es kommt natürlich immer mehr Nahrung, immer mehr Futter dazu. Aber eben in den Stufen so angepasst, dass immer die Verträglichkeit für den Darm und für das Mikrobiom ganz im Vordergrund steht. Das ist ja auch beim klassischen Fasten ein Riesenthema. Jeder kann, wenn er es denn von der Disziplin durchhält, super fasten 2 Wochen. Ne? Mhm. Und wenn man dann aber, sagen wir mal, mit einer Salami-Pizza am nächsten Tag aufschlägt, dann ist im Prinzip alles dahin. Ne?
Absolut.
Und das heißt, das ist diese Logik dieser Stufen, dass das unter Berücksichtigung eben auch des Mikrobioms, aber jetzt kommt nochmal dieser andere wichtige Punkt, dieser Essensschule, dieser Kauschule oder dieser Essenskultur, dass das da noch ganz stark mit berücksichtigt wird. Weil das wissen wir eben heute aus inzwischen einer erklecklichen Anzahl von Studien, können wir uns ja auch alle denken, dass es nicht gesund ist, schnell zu essen, dass es nicht gesund ist, wenig zu kauen und große Bissen runter zu schlingen. Das haben diese alten Beobachter, diese alten Ärzte, ne? Aber heute können wir das wirklich auch wissenschaftlich belegen. So, also das ist der rote Faden des kalorischen Aufbaus. Ja, und dann kommen eben diese Bauchbehandlungen oder auch die Darmreinigungen oder auch die Pflanzenheilkunde dazu, dass zum Beispiel über Bitterstoffe oder über Nahrungsergänzungen die Verdauungsleistung, die Verdauungsqualität noch unterstützt wird. Das ist quasi der Zentrale. Und natürlich, ich darf man auf keinen Fall unterschlagen, ist es natürlich fantastisch, wenn man dazu noch eine wunderbare Massage, Osteopathie, Sauna, Kältekammer oder was auch immer noch hat. Ne?
Ich finde es wirklich so toll, das musste ich auch wirklich sagen, als ich dein Buch gelesen habe, obwohl ich jetzt schon vor 12 Jahren für den Lanzerhof arbeite und eigentlich immer dachte, dass ich mich ganz gut auskenne, habe ich wirklich auch tatsächlich noch einiges dazugelernt. Also gerade auch, wie du die Kurstufen ja dann auch verschiedene Zielsetzungen unterwirfst. Das heißt also, was heißt, oder definierst sozusagen. Das
genau.
War mir persönlich bis dahin gar nicht so klar, dass du am Anfang mit der 0 die Heilfastenstufe hast, dann in der 1 die Autophagiestufe und dann beim modifizierten Fasten danach die Mikrobiom- und die Stoffwechselaufbaustufe
genau.
Kommt. Also das fand ich schon wirklich total spannend.
Genau, das ist natürlich das, was mich als Wissenschaftler immer packt, ne? Zu überlegen, was ist denn jetzt die wissenschaftliche Theorie, der Mechanismus dahinter. Mhm. Und wie du sagst, klar, die Stufe 0, das ist ein klassisches, strenges Heilfasten. Da hat man ja nur so ungefähr 70, 80 Kalorien, nur so ganz dünne Suppen. Mhm. Da wird wirklich der Darm geputzt oder gereinigt, ne? Das ist ganz klar, da kommt nicht mehr viel durch. Dann haben wir die Autophagie, ne, die immer noch sehr stark ist, wenn wir 200, 300, 400 Kalorien zu uns nehmen. Mit so einer gewissen Menge von Kalorien hält man das natürlich auch viel besser durch als mit einem Nullfasten.
Mir geht es auf jeden Fall so, also weil mein Stoffwechsel auch so aktiv ist durch viel Sport und Bewegung.
Ja.
Ich kann nicht lange Nullfasten, ehrlich gesagt.
Das muss auch nicht sein und das hat auch einen Nachteil, weil da mehr Muskel abgebaut wird. In Amerika wird das immer noch in einigen Privatkliniken so praktiziert. Die haben da auch gute Erfolge. Damit ist klar, das Fasten wirkt natürlich immer, ne? Aber es muss nicht sein. Ne? Mhm. Und ja, und dann wandert das hoch, dann ist man dann eben irgendwann in dieser sehr spannenden Stufe der Fasting Mimicking Diet von Professor Walter Longo, der ja herausfand, dass wenn man das klug zusammensetzt, also mit kein zuckerfrei oder möglichst zuckerarm, möglichst pflanzlich, dass man dann noch höher gehen kann mit den Kalorien und hat immer noch die ganzen tollen Effekte des Fastens. So, und dann kommen die in der letzten Stufe, das ist ja dann der Übergang auch zu dieser Energy Cuisine, dann kommt die Diversität der Nahrung, der Nahrungsmittel. Das ist dann der Mikrobiomaufbau. Ne? Mm. Und ja, das ist eine schöne, das ist wie so ein Spektrum, was dann immer mehr aufgeht.
Ja, und das ist ja tatsächlich, also am Anfang ist ja diese Monotonie auch so stark und die natürlich dann für Mikrobiomaufbau dann nicht so ideal ist, weil die Vielfalt dann ja wahrscheinlich dann auch einfach so ein bisschen
genau.
fehlt. Aber es macht ja am Anfang Sinn zur Entlastung und macht dann später Sinn, jemanden dann zumindest mit ein bisschen, wie soll ich sagen, eine gewisse Diversität dann zumindest ins richtige
genau.
Leben zu entlasten.
Ja, und das ist das, was man in die letzten Jahre so gelernt hat. Am Anfang ist es erstmal gut, quasi den Reset, die Werkseinstellung wieder zurückzuholen. Und da ist so eine Stufe 0 oder Stufe 1 und Darmreinigung sehr, sehr gut. Aber wenn man jetzt natürlich fast nichts isst, dann haben natürlich die Bakterien im Darm auch nichts zu essen. Dann können die sich nicht entwickeln. Dann hat man keine Reichhaltigkeit des Mikrobioms, die man möchte. So. Und genau, dann kommt der zweite Teil sozusagen, der Aufbau. Und das hat man erst die letzten Jahre so richtig festgestellt in sehr aufwendigen Untersuchungen, vor allem von Tim Spector am King's College in London, dass es gut ist, viele verschiedene Nahrungsmittel zu essen, davon gar nicht so große Mengen. Weil es gibt halt die Bakterien, die essen lieber Brokkoli und die anderen, die essen halt lieber Zucchini und die dritten lieber Kaffee. Und deswegen ist da Monotonie dann nicht mehr gefragt.
Ich habe das mal irgendwann gehört, das ist eine fand ich immer eine ganz gute Challenge, möglichst 25 verschiedene Obst- und Gemüsesorten pro Woche irgendwie einzubauen. Und das ist dann immer schön, wenn man irgendwo im Hotel ist und ein gutes Buffet hat, dann kann man es fast nach dem Frühstück schaffen.
Das ist ganz spannend, wenn du das sagst, weil ich schreibe gerade an einem neuen Buch zur Ernährung. Und da habe ich ganz lange mit dieser Zahl 25 so gehadert, weil Tim Spector sagt 30. Und ich habe das mal so auch bei mir zu Hause dann mal so durchgezählt und dachte, 30 ist wirklich nicht ganz einfach. Und dann habe ich mich auf 25 runter dekliniert, bin dann aber doch wieder auf 30
Ach, hoch.
Okay. Ja. Also ich dachte, naja, im Prinzip muss man das ja nur im Kopf so ein bisschen planen, dass man halt sagt, ich kaufe nicht immer Weizenbrot, sondern dann ist da halt mal Roggen dabei und da ist Hafer dabei und da ist Leinsamen dabei.
Und so.
Also dass man kann ja die Diversität bei allem denken. Mhm. Ja. Das muss man nur vom Einkauf her.
Vollkornreis.
Ja, ja. Blaubeeren, Himbeeren, was weiß ich, was man in der Tiefkühlpackung dann hat. Also insofern bin ich dann bei den 30 geblieben.
Okay. Ja, ich hatte es immer mit 25. Ah, gut, ich habe nie am Ende gezählt. Ich habe einfach nur, seitdem ich das weiß, achte ich einfach mal darauf, dass man auch selbst, wenn es dann nur kleine Mengen sind, aber dass man dann irgendwie auch so eine Varianz reinbringt. Oder es steht auch mein Obstkorb bei uns in der Firma und dann esse ich halt nicht immer einen Apfel, sondern auch mal eine Birne. So, also.
Genau. Ich finde es ja eher entlastend und das ist ja auch beim Lanzerhof sichtbar und spürbar, dass man halt nicht immer große Portionen davon verzehren muss. Ne? Es reicht ein Schnitz Avocado oder Apfel oder es muss nicht ein halbes Glas, also muss nicht 250 Gramm Kefir sein. Bei Kefir, der ist so inhaltsreich, da reicht ein Esslöffel. Ne? Also das entspannt ja auch.
Mhm. Ja, total. Total. Du sagst an einer Stelle in deinem Buch, finde ich ganz interessant, dass für dich der Gesundheit ist für dich mehr als ein nur vorübergehender Zustand. Was meinst du denn damit?
Naja, ach, über Gesundheit könnte ich natürlich stundenlang philosophieren. Ne? Und ich will natürlich auch keine Gesundheitsdiktatur oder keiner Gesundheitsdiktatur das Wort reden. Aber ich glaube, manchmal wissen wir gar nicht so genau, wovon wir sprechen. Ne? Dass alle Menschen ja prosten sich zu, Santé und Gesundheit. Und wenn man krank ist, dann will man schnell gesund werden. Man hat eine Beschwerde, die will man gleich wieder los. Aber ich glaube schon, dass Gesundheit eben schon die Ausgangsbasis für ein tiefes Wohlbefinden, auch für ein Lebensglück letztlich.
Total.
Ist. Ne? Man kann gesund sein und trotzdem unglücklich, das ist schon klar. Ne?
Ja,
okay. Aber die Chancen, dass man glücklich im Leben wird, die erhöht man doch massiv damit.
Ich weiß nicht, was mit Sicherheit von wem er ist, dieser Satz, aber es heißt doch irgendwie, ein Gesunder hat 1000 Wünsche, ein Kranker nur einen.
Genau, den kenne ich. Ich weiß jetzt auch nicht, von wem
er ist. Aber, ja, aber er ist selbst, das trifft es ja so ein bisschen. Ja,
genau.
Was würdest du denn jetzt so sagen? Du kennst ja wirklich sehr viele Methoden. Du hast ja auch in deinen anderen Büchern auch über Buchinger geschrieben. Wo würdest du sagen, unterscheidet sich die Lanzerhofkur von anderen Maßnahmen?
Also ich glaube, dass das Besondere bei der Lanzerhof-Methode ist dieses individuelle Vorgehen, was wirklich immanent ist, was ja auch ermöglicht wird durch diese vielen Stufen. Das öffnet natürlich die Tür für sehr viel unterschiedliche Erkrankungen oder sag mal medizinische Probleme. Bei einem klassischen Fasten, ob das jetzt ein Buchingerfasten oder auch ein Schleimfasten ist, das ist natürlich auch toll, ganz ohne Frage. Das führen wir ja bei uns an der Klinik auch Tag ein, Tag aus durch. Aber man hat tatsächlich mehr Werkzeuge, mehr Instrumente mit diesen Kurstufen an der Hand. Und so nehme ich das wahr. Da kann man auch Menschen, die vielleicht eher zu Untergewicht neigen oder die eine Erschöpfungsproblematik haben, die eine neurologische Erkrankung haben, die kann man dann auch wunderbar durch dieses Fasten führen. Also diese Individualität, dieses Maßschneidern zusammen mit der Berücksichtigung des Darmes, das ist für mich quasi das USP oder das Besondere an der Lanzerhof-Kur.
Aber um nochmal auch auf das Thema zurückzukommen, was ich vorhin sagte mit dem Thema Symptombehandlung. Also
ja.
Siehst du schon so, dass durch den Ansatz, den wir da verfolgen, eben halt dieser Ansatz über eine Symptombehandlung eben halt auch hinausgeht?
Ja, klar. Ich meine, du hattest ja dieses Beispiel genannt, Rückenschmerzen und Darmgesundheit. Das ist ja ein schlagendes Beispiel, wo man sagt, ja gut, üblicherweise würde man sagen, ja, da brauchen wir ein Röntgen der Wirbelsäule. Auch Naturheilkunde würde man sagen, ja, Yoga, Massagen, Akupunktur am Rücken. Aber nein, jetzt wird hier auf einmal der Bauch ins Spiel gebracht. Dass man sagt, na, durch eine Entzündung im Bauch, wie auch immer man sich das im Detail dann vorstellt, wird diese Fehlhaltung erzeugt und am Ende entstehen Schmerzen. Also da wird ja ein ganz anderes Fach aufgemacht letztlich. Und das ist ein schönes Beispiel für mich, dass das auch die Ganzheitlichkeit letztlich eröffnet bei der Beschwerdebetrachtung. Es ist trotzdem, und das wird ja auch am Lanzerhof natürlich auch gemacht, man guckt natürlich trotzdem, was man lokal an einer Stelle machen kann, um die Beschwerden zu lindern.
Na klar.
Ja. Aber man hat dann doch einige andere Pfeile im Köcher.
Ja, ich fand das so faszinierend. Das war einer meiner ersten Aufenthalte. Da wurde dann auch festgestellt, dass irgendwie die Hüftschmerzen von einem Patientengast eben halt tatsächlich durch die Zähne irgendwie initiiert waren.
Ja,
also
ja.
Das war für mich auch sowas, wo ich auf einmal dachte, so, okay, da kommt man jetzt ja auch nicht so als erstes unbedingt.
Genau. Das ist natürlich auch das... Das ist klassische Naturheilkunde letztlich, ne, die im konventionellen Rahmen in den Krankenhäusern, in den Praxen leider ja verloren gegangen ist. Da hatte auch keiner mehr Zeit, darauf zu gucken. Ich meine, wenn man jetzt üblicherweise zum Orthopäden geht wegen Rückenschmerzen, hat man 2,7 Minuten oder drei Minuten. Ja, da hat er ja keine Zeit, sich jetzt irgendwie den Daumen oder die Zähne anzuschauen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Du bist ja, wie du ja eingangs auch sagtest, auch immer an der wissenschaftlichen Komponente interessiert. Konntest du deine wissenschaftliche Erkenntnisse auch mit in das Buch integrieren?
Absolut. Mit großer Freude auch, ne? Weil es trifft sich sozusagen derzeit die Tradition wieder mit der Wissenschaft. Also vor 10, 15 Jahren wäre das schwieriger gewesen. Mhm. Also da hätte man gesagt, ja, dieses lange Kauen, ja, das ist ja eine nette Idee und das ist ein bisschen skurril, ein bisschen verschroben und vielleicht hilft es manchen, aber das ist doch nicht Wissenschaft. Ne? Oder von Mikrobiom wusste man damals nur ansatzweise was, man wurde da auch manchmal ein bisschen belächelt. Ne? Dann so, haha, der Tod sitzt im Darm.
Paulina Ruzynski hat das bei mir mal im Podcast gesagt, die sagte so, ja, Franz Kafka-esque, irgendwie sowas,
ja,
das Kauen,
ja,
dann irgendwie,
ja,
so.
Also das wurde schon auch alles ein bisschen belächelt. Und jetzt sind wir natürlich in einer sehr spannenden Zeit, in der, weil man das wissenschaftlich hinterlegen kann. Das heißt nicht, dass alles eins zu eins immer eine absolute Passung hat. Ne? Das finde ich auch wiederum das Spannende, mir zu überlegen, wie kann die Wissenschaft auch wiederum solche Methoden verfeinern oder verbessern. Und da erlebe ich aber auch beim Lanzerhof die notwendige Offenheit, ne? Dass man sagt, ja super, ne? Wenn wir da Erkenntnisse haben, dann passen wir das auch nochmal an. Ne?
Was würdest du sagen, welche Rolle spielt so das Thema Selbstvorsorge und also Selbstfürsorge und Wohlbefinden für den Aufenthalt im Lanzerhof?
Na, Selbstfürsorge oder im Wissenschaftlichen sagt man ja oft Selbstwirksamkeit, das ist natürlich was ganz Zentrales. Also ich denke, eine große Anzahl von Patientinnen und Patienten, von Gästen, die sind ja nach Jahren, wo sie überhaupt keine Aufmerksamkeit auf ihre Gesundheit oder Vitalität gelegt haben, kommen die dann irgendwann an den Punkt, wo sie merken, oh, das funktioniert jetzt nicht mehr so wie vorher. Das können ein Bündel sein von Schmerzen, Schlafstörungen oder Bluthochdruck oder die Blutwerte sind nicht gut. Und es ist natürlich, das ist gar nicht so einfach, das Steuer dann rumzureißen. Ne? Und also, was wir Menschen ja am liebsten haben, wir sagen, ja, wir haben ein Problem, dann gehen wir zum Arzt, der soll das lösen und ich mache so weiter wie bisher. Das geht aber nicht in dieser Situation. Und da, glaube ich aber, ist das Schöne beim Fasten und auch bei der Lanzerhof-Methode, dass diese Eigenerfahrung, diese Selbsterfahrung, ne, die ist ja extrem positiv. Man ist da ein paar Tage und merkt, man fühlt sich besser.
Es geht erstmal bergab, aber dann wird es extrem
bergab,
besser.
Geht erstmal bergab, genau, da muss man immer vorwarnen. Aber irgendwann spürt man das und sagt sich, wow. Oder sehr oft sagt man sich dann, wow, das ist toll. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, wo dann auch so ein Schalter umgelegt wird und dass man für sich selber dann sagt, das lohnt sich, wenn ich für mich selbst sorge. Ne? Und dann macht man das auch. Wir brauchen immer eine Motivation. Also wenn man etwas nur sich disziplinarisch auferlegt, das funktioniert nicht auf Dauer. Keiner isst irgendetwas, was ihm nicht schmeckt, sein Leben lang. Ne? Man braucht eine Motivation und das ist diese Selbsterfahrung.
Es ist wirklich interessant, dass du es nochmal so ansprichst, weil es hat mal eine sehr prominente amerikanische Talkshow-Moderatorin, die ein People of Color, die ja eigentlich die größte ist, die man so kennt. Und die hat mal angefragt irgendwann und wollte aber nur 5 Tage bleiben. Und da hatte dann wirklich nach langem Hin und Her überlegen, haben wir uns dagegen entschieden. Genau aus diesem Grund. Weil dieses, was du beschreibst, dass man sich dann auf einmal so gut fühlt und alles drum und dran, das setzt halt manchmal auch erst am 5. Tag ein. Oder am 6. oder am 7. Ja, ja. Und da war natürlich bei uns genau der Punkt, was machen wir denn, wenn diese Person abreist nach 5 Tagen, weil sie dann wieder Termine hat und sich noch nicht wieder gut fühlt, dann haben wir natürlich den größten Negativ-Multiplikator, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und deswegen ist dieser Mindestaufenthalt auch so wichtig für uns.
Absolut, schönes Beispiel. Ja, ja, klar. Das ist ein grundsätzliches Problem natürlich der Naturheilkunde in den heutigen beschleunigten Zeiten. Ne? Das sehen wir natürlich auch überall, die Menschen.
Wir wollen alle einen Quickfix.
Ja, wir möchten ein verlängertes Wochenende und dann soll das alles weggezaubert sein. Ne? Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Beim Fasten funktioniert es nicht. Die ersten 1, 2, manchmal auch 3 Tage sind schwierig, sehr oft. Ne? Dann kommen diese ganzen Entzugssymptome von dem, was man eben auch sonst so an Genussmitteln, wie es so schön heißt, zu sich nimmt. Ne? Und auch andere Methoden wie Kneipptherapie, Sauna, Kältekammer, so, die wirken nicht nach einmal oder nach zweimal. Ne? Da muss man wirklich ein bisschen länger dranbleiben.
Ich liebe ja mal persönlich irgendwelche Listen oder Top 10, Top 5, Top 7. Und du hast ja in deinem Buch auch die 7 Elemente für Vitalität und mehr Gesundheit in den Alltag integriert. Und wollen wir mal kurz über die 7 Elemente sprechen?
Die 7 Elemente, ja, sollen wir durchgehen. Ja,
das ist sehr gerne.
Ja. Ja gut, klar ist Fasten und richtig oder gesund und gut essen, ne? Das ist das Allererste. Und jetzt nicht nur, weil das mein Forschungsschwerpunkt ist, sondern ich denke wirklich, dass man von all dem, was wir wissen, für Zivilisationserkrankungen, von Diabetes bis Herzinfarkt, von neurologischen Erkrankungen, Depressionen und so weiter, also diese beiden Dinge, wenn man das in sein Leben integriert, dann hat man wahrscheinlich das Beste gemacht, um zu verhindern, dass man solche Erkrankungen erleidet. Oder wenn sie da sind, hat man das Beste gemacht, damit sie sich vielleicht wieder verabschieden oder nicht so schlimm werden.
Ja, und es ist ja auch wirklich toll, wie schnell sich auch Werte auch verbessern können, wenn man es eben integriert.
Absolut. Also das kann man gar nicht, das kann ich gar nicht genug loben. Und wie gesagt, vor allem diese Kombination von Fasten und das Nutzen, um gut und richtig zu essen, weil aus völliger Fahrt ist es sehr schwierig, seine Ernährung zu ändern. Also jeder von uns hat seine Gewohnheiten. Das ist auch ganz spannend. Das ist auch sehr gut untersucht. Jeder von uns hat auch, wenn er einkaufen geht, steuert er immer die gleichen Lebensmittel an. Das ist ganz fest programmiert. Und wenn da jetzt schlauer Ratschlag kommt, sie sollen ihre Ernährung komplett umstellen, das geht ganz, ganz schwer nur. Ne? Und nach dem Fasten geht es einfach sehr gut, weil das ist der Break. Das ist der Reset. Ne? Mhm. Also insofern, die Kombination ist super. Und vor allem wird der Darm eben dadurch auch wieder. Und die Leber, übrigens, die Leber ist auch wichtig. Viele Menschen haben heute eine Fettleber, fast 25% in den.
Ach, häufig eine nicht alkoholische Fettleber,
genau, habe ich auch gesagt. Genau, in den Industrienationen.
Ja.
Und ist die Fettleber erstmal da, wird vieles einfach auch immer schlechter, weil die verhindert auch eine Verbesserung. Und das Fasten, das ist ganz spannend, da gibt es jetzt zunehmend Daten, die räumt wirklich die Fettleber ab, sodass man allein schon deswegen danach eine bessere Ausgangsposition hat.
Ja, ich habe mal während des Aufenthalts im Landshof auch so eine Leberreinigung gemacht. Das ist schon, da wundert man sich auch, was da so alles rauskommt.
So ist es, genau. Ja.
Punkt 2.
Ja, Punkt 2, Schlaf.
Schlaf.
Ja, ist jetzt auch kein Geheimnis, aber dass es jetzt so hoch gerankt positioniert wird, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, dass man doch gesehen hat, egal ob es um Übergewicht loswerden, um wieder bessere Stimmung bei einer leichten Depressivität zu bekommen oder um eine gesunde Verdauung geht, Schlaf ist ganz, ganz essentiell.
Margaret Thatcher war ja immer so stolz darauf, dass sie so wenig geschlafen hat und da gibt es ja auch noch ein paar andere Menschen, die das so...
Absolut. Ach ja, die wurden ja immer gefeiert. Ne? Ja, Napoleon brauchte nur 3 oder 4 Stunden.
Also sehr wenig.
Sind ja alles wahrscheinlich auch Legenden, ne? Ich habe immer Einstein abgefeiert, der ja von sich behauptet hat, er braucht 10 Stunden Schlaf. Ja, weil ich brauche auch eher 7 bis 8. Und
voll.
Also und diese Erkenntnis, dass das gut und wichtig ist, die hat mir persönlich gut getan, dass ich sage, es ist eine gute Idee, sich nochmal umzudrehen und noch eine Stunde weiter zu schlafen.
Ich bin gerade bei die Biografie von Elon Musk zu lesen und der schläft auch immer sehr gerne dann einfach unter seinem Schreibtisch, einfach, dass der, also weil er dann irgendwie dass die Zeit reduzieren möchte. Also das dachte ich auch so.
Das finde ich, ja gut, ich meine, Elon Musk ist so, wie er ist natürlich, den werden wir nicht verändern, ne? Aber ich würde natürlich...
Ich glaube, er hört auch nicht zu.
Ja, genau. Gehe ich auch, obwohl es ihm möglicherweise gut täte. Aber genau, für mich gehört natürlich im guten Schlaf natürlich auch eine gute Schlafatmosphäre. Ne? Also nicht unter dem Schreibtisch, das ist gar nicht so gut. Das Zimmer sollte schön abgedunkelt, ein bisschen gekühlt sein. Ich glaube, am Lanserhof habt ihr ja zum Teil auch Betten, die man von der Temperatur her regeln kann.
Ja,
ne?
Tatsächlich, so Fresh-Beds.
Ja, genau, sehr, sehr, sehr kluge Sache. Also wenn man die, ja, der Schlaf entscheidet sich immer auch im Kopf. Ich glaube, deswegen ist es auch sehr wichtig, so Dinge wie Meditation und Yoga zu integrieren. Aber wenn man das Setting optimal hält, das ist auch was wert. Ne?
Das merke ich total. Ich bin gerade am Augenblick wieder sehr viel am Reisen und sehe dann einfach, wie das auch auf die Schlafqualität dann auch so sich auswirkt. Also manchmal nicht mal unbedingt, dass ich weniger schlafe, aber dass dann eben halt schon der Schlaf unruhiger wird dann einfach automatisch dadurch. Und das sehe ich dann nachher dann an dem Anteil von Tiefschlaf- und REM-Schlafphase, dass sich das dann doch deutlich verändert.
Mein Reisen ist natürlich sowieso immer schwierig für die Schlafqualität. Da darf man sich nichts vormachen. Ich reise auch zu viel und ja, genau, ich erkenne das auch. Aber ja, wie gesagt, es ist auf jeden Fall wichtig, das im Kopf zu behalten. Schlaf ist wichtig. Ne? Nicht nur bei einer Lanzerhofkur, da kann man das erleben, wie toll das ist, wie toll man sich fühlt, sondern auch dann zu überlegen, wie kann ich es zu Hause wieder besser machen.
Genau, ich trinke jetzt mal einen Schluck.
Genau, weil trinken ist.
Damit direkt die Steilvorlage für Punkt Nummer 3.
Genau, trinken ist, ja klar, trinken ist wichtig, vor allem was, ne, was man trinkt. Ne. Also klar, Alkohol ist wirklich ein Riesenproblem. Ne, dass ich mache mir da immer keine Freunde, wenn ich das thematisiere, aber es wird einfach zu viel Alkohol getrunken. Mhm. Ne,
Wobei sagst du zu viel oder sagst du, es ist generell schlecht? Weil ich war jetzt ganz überrascht. Ich hatte jetzt den Professor Dr. Stefan Lorenzel bei uns, der bei uns das Brain Health Institute ja aufbaut. Ja. Und der sagt, die aktuelle Studienlage, das fand ich total überraschend aus neurologischer Sicht, es ist tatsächlich, dass geringe Mengen Alkohol besser sind als kein Alkohol, was das Thema der neurodegenerativen Erkrankung betrifft. Das fand ich ganz überraschend.
Also ich glaube, da gibt es ein bisschen Kontroversen. Ne? Das liegt daran, das sind diese ganzen Bevölkerungsstudien, diese epidemiologischen Studien. Und die haben natürlich immer diesen Makel, dass sie nicht beweisend sind. Mhm. Und das ist auch bei der Herzgesundheit so. Da gibt es die einen Studien, das ist nach meiner Kenntnis die überwiegende Anzahl der Studien, die sagen, dass jede Menge Alkohol nicht gut ist für die Gesundheit, wobei man sich auch fragen muss, ja, was heißt das denn? Das sind ganz, ganz geringe negative Effekte. Ne? Also wenn jemand ein Glas Wein am Tag trinkt, hat er schon nach meiner Kenntnis der letzten Daten, das war im British Medical Journal, auch ein leicht erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall oder für eine Demenz. Aber wir sprechen von ganz, ganz geringen Signalen, wo man sagen kann, okay, dann es ist auf jeden Fall viel gefährlicher, schnell auf der Autobahn zu fahren, als zu machen. Also da muss man auch die Kirche irgendwie im Dorf lassen. Aber diese Studien haben natürlich das Problem, dass da sind verzerrende Faktoren drin. Weil welche Menschen trinken genüsslich ein Glas Wein am Abend? Das sind die Wohlhabenderen, die Gebildeteren, die auch ein bisschen das Leben genießen. Und von all dem, was wir so, wenn wir die ganzen Daten zusammenlegen, gehen wir eigentlich davon aus, dass das der Faktor ist, der die Weintrinker etwas gesünder vom Herz werden. Das ist nicht der Wein selber. Interessanterweise kann man nämlich diese Stoffe, die im Wein gesund sind, die kann man auch durch Traubensaft akquirieren. Also da muss man, aber wie gesagt, ich will den Wein jetzt gar nicht schlecht reden.
Nee, ich weiß genau, was du meinst.
Ich will nur sagen, ich würde die Diskussion, glaube ich, so, ich denke, das wird so bleiben. Also eine kleine Menge Wein, wenn es in eine gute Kultur eingebunden ist, das ist okay. Ne? Aber wie es so vor ein paar Jahren so bei Kongressen war, da hat man am Schluss immer so einen Redner eingeladen, der dann bezahlt war von Chateauneuf die Pape und der dann irgendwie den Rotwein da verklärt hat, das ist auch nicht mehr ganz angesagt.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde das auch so lustig. Ich hatte gerade mit der, auch einen Gast hier im Podcast mit der Alina Waldborn, die erzählte dann auch so, ja, die Studienlage sagt eindeutig, dass Menschen, die Sonnencreme verwenden, häufiger Hautkrebs haben. Aber das hat nichts damit zu tun, dass sie Hautkrebs von der Sonnencreme bekommen, sondern es hat einfach damit zu tun, dass Menschen, die Sonnencreme benutzen, häufiger generell in der Sonne sind.
Ja, genau. Und, ja. Das ist ein Riesenproblem dieser ganzen epidemiologischen Studien, das haben wir ja auch bei der Pandemie gelernt, das wird sehr oft verwechselt und jeden Tag steht in der Zeitung irgendetwas, das irgendwie ein Nahrungsmittel davor schützt oder das bewirkt und das sind alles keine Beweise, das sind alles nur Verbindungen, Assoziationen, ne? Und da muss man vorsichtig sein.
Also gehen wir einmal mal zurück, viel trinken.
Genau, viel trinken, also möglichst wenig Alkohol, ein gelegentliches Glas Alkohol schadet niemand. Viel trinken und jetzt kommt aber etwas, das finde ich auch sehr gut am Lanzerhof-Konzept, nicht zum Essen trinken. Mhm. Ne? Also zumindest keine großen Mengen von sprudeligen, kalten Flüssigkeiten, weil das die Verdauungsleistung etwas schmälert.
Ne? Nee, du zitierst da ja auch eine Studienlage, dass man eine halbe Stunde vorher, glaube ich, ein großes Glas Wasser hilft beim Abnehmen.
Absolut, genau. Studie, die sogar Kollege Boschmann bei mir an der Charité gemacht hat, sehr gut durchgeführt. Genau, halbe Stunde davor. Das führt zu einem zusätzlichen Kalorienverbrauch. Und führt dazu, dass die Nahrung danach nicht mehr so viel Energie abgibt, sozusagen. Ist ganz, ganz klug.
Ne? So, ich hatte das immer gedacht, dass das wegen des Sättigungsgefühls ist, dass man dann schon mal sozusagen was im Magen hat. Aber es ist tatsächlich so, dass dann letztendlich...
Also das Sättigungsgefühl ist natürlich das, was man sich so vorstellt. Das gibt es auch. Es gibt ja diese Dehnungsrezeptoren im Magen. Aber das scheint bei diesem Trinken vor einer Mahlzeit nicht, zumindest nicht das Wichtigste zu sein. Ne? Genau, und da deckt sich wieder schön also die Tradition, ne? Also Lahnzer Hof, wie es da gesagt wird, und das, was eben diese Studien aussagen.
Also du sagst ja recht eindeutig, also Alkohol besten nicht oder wenn nicht mehr sehr wenig. Du sagst eben halt Limonade, Cola-Getränke, auch Light-Versionen sind eher schädlich für die Gesundheit. Kaffee und Tee sollte man höchstens in Maßen sagen, aber dann grundsätzlich sind sie gesund aufgrund der Bitterstoffe, glaube ich ja auch.
Genau, das hat sich ja auch schon rumgesprochen, aber ist schon auch überraschend, dass bei Tee wusste man es immer schon, dass Tee, grüner Tee,
also okay, ja, ich habe jetzt erstmal Schwarztee gesagt.
Aber Kaffee ist inzwischen doch, gilt als doch ganz eindeutig gesund. Ne? Und das war übrigens auch ein Problem, als ich anfing hier bei mir in der Klinik zu sagen, naja, wenn jetzt jemand unbedingt Kaffee braucht, weil er einfach dran gewöhnt ist und wenn man dran gewöhnt ist und keinen Kaffee trinkt, dann kriegt man Kopfschmerzen.
Ja.
Und manchmal will ich das nicht, weil ich möchte nicht, dass die Menschen hier bei einer Kur oder bei einer Behandlung dann dauernd mit dem Thema beschäftigt.
Es gibt einen, das darf ich gar nicht laut sagen, aber es gibt auch im Lanzerhof einen therapeutischen Espresso, der hinter der verschlossenen Tür sozusagen ausgeschenkt
den,
wird.
Den Kurkaffee.
Ja, genau.
Das ist ein kluges Prinzip. Aber es ist sicherlich gut, mal vom Kaffee eine Pause zu machen, weil wir den natürlich nicht nur auch wegen des Geschmackes genießen, sondern natürlich ist es auch ein bisschen Sucht, ein bisschen Wachmacher. Aber da ist die schöne Botschaft, ja, bis zu 4 Tassen am Tag ist gesund.
So, und jetzt kommen wir doch mal mit einem der Themen, die ich zumindest aus meiner Kindheit noch kenne, der gesunde Saft.
Ja, der ist halt nicht gesund. Ja, das ist glasklar.
Also, das ist ganz klar.
Das ist ganz klar. Also man kann, da gibt es jetzt so eine Masse von Studien, epidemiologische, aber auch tatsächlich diese höherwertigen Studien. Und die zeigen, das löst nur einen absoluten Peak, also eine Spitze im Blutzuckerspiegel aus. Das, was Obst gesund macht, nämlich diese Mischung aus Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen und Kohlenhydrate, das ist da ja nicht mehr, ne? Weil die Ballaststoffe sind ja weg. Und Saft, ja, also meine Kinder dürfen schon auch mal eine Apfelschorle trinken. Das Leben soll ja auch immer freudig sein. Aber das ist wirklich kein empfehlenswertes Getränk auf Dauer.
Ich habe am Wochenende, gebe ich zu, immer noch frisch gepressten Orangensaft, immer in kleinen Mengen zum Frühstück. Ist
schon. Also Orangensaft, das ist fürchterlich. Ja, das wissen wir ja auch, seitdem es diese kontinuierlichen Glukosemessungen gibt. Ne? Da, ja, man denkt ja, ein Frühstücksbuffet, ne? Ein Müsli und ein Glas Orangensaft, das ist einfach Zuckerbrühe, Orangensaft.
Ja, ich denke immer, weil da ja noch ein bisschen mehr Fruchtfleisch drin ist, dass es dann irgendwie
ein paar Faserstoffe ein bisschen, dabei ein paar Faserstoffe hat, sind noch dabei. Also es schmeckt ja auch erfrischend, das muss ich ja auch zugeben. Aber wie gesagt, einmal im Monat reicht vielleicht.
Ne? Ah, okay. Gut, also kein Saft mehr. So, dann verlassen wir das Thema, bevor du mir noch mehr madig machst und gehen wir auf Punkt 4.
Ich will doch nicht madig machen. Nein. Der Kaffee, das ist doch schon mal eine schöne, ja, schöne Entwicklung. Ja, Punkt 4, Stress reduzieren. Klar, das ist sonnenklar. Das ist, glaube ich, der unterschätzteste Faktor, für der uns auch krank macht, Stress. Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass wir nie Zeit haben und alles unter Druck machen. Das werden wir auch nicht alles ändern können. Aber was halt wichtig ist, dem was entgegenzusetzen durch Entspannung, durch Meditation, autogenes Training, was auch immer ins persönliche.
Ich finde die Atemübung auch echt
total Atemübung. Super. Also das Portfolio ist groß. Mhm. Tai Chi, Qigong und da kann jeder für sich was finden. Man kann auch Rosenkranz beten. Mhm. Das hat auch solche Wirkungen. Also man kann sogar auch an die religiöse oder an die kulturelle Tradition anpassen.
Das ist ja in allen Blue Zones ist ja tatsächlich so, dass die alle einen gewissen Glauben haben.
Ja,
das ist genau. Ja wirklich interessant auch.
Ja, Spiritualität, denke ich, ist auch ein völlig unterbewertetes Thema. Na klar, das ist natürlich auch nicht Raketenwissenschaft und man denkt auch, da gibt es vielleicht auch eine Schnittmenge jetzt zur Esoterik, das behandeln wir lieber nicht. Aber den Menschen geht es besser, wenn sie da eine Verortung haben. Ja, und das ist dann, wie gesagt, bei diesen, auch das reduziert Stress. Da gibt es ganz spannende Studien, wenn Menschen auch, wir haben alle unsere Dinge, die nicht gut laufen im Leben und Herausforderungen, wenn man das einordnen kann, man spricht da auch von Kohärenz, dann macht es einen weniger krank. Ne? Und da kann es eben auch helfen, wenn man so seine Lebensüberzeugung hat. Ne?
Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, ist, was kostet eigentlich eine Woche im Lanzerhof? Nun, die Antwort variiert je nach Standort, aber was konstant bleibt, ist der unvergleichliche Wert, den jeder Aufenthalt mit sich bringt. Im Stammhaus in Lanz beginnt Ihre Reise zur Regeneration und Prävention ab 5.900 Euro, auf Sylt ab 6.400 Euro und im Lanz auf Tegernsee ab 6.900 Euro. Diese Investition in Ihre Gesundheit öffnet die Tür zu einer Welt, in der modernste Spitzmedizin auf traditionelle Naturheilkunde trifft. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf in einer Umgebung, die Ruhe und Heilung ausstrahlt. Jeder Tag im Lanzerhof ist eine Reise zu sich selbst, geprägt von persönlichen Erfolgsgeschichten, die unsere Gäste mit uns teilen. Geschichten von Transformation, Erneuerung und einem neu entdeckten Lebensgefühl. Ich möchte betonen, dass ein Aufenthalt bei uns mehr ist als nur eine Auszeit. Es ist eine tiefgreifende Erfahrung, die nachhaltige Wirkungen auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden hat. Sie investieren nicht nur in eine Woche der Erholung, sondern in eine lebenslange Veränderung. Besuchen Sie unsere Website www.lanzerhof.com, um Ihren Weg zu einem gesünderen, erfüllteren Leben zu beginnen.
Andreas, bevor wir auf Punkt 5 gehen, habe ich doch noch mal eine Nachfrage zu Punkt 3, zu dem Trinken, weil wir haben zwar sehr über das Was, aber nicht über die Menge wirklich gesprochen. Hast du da eine Empfehlung?
Ja, bei der Menge vom Trinken, da hat die Wissenschaft auch eigentlich mit so einem Mythos aufgeräumt. Ne? Also das war ja doch so, hat man überall gelesen, ja, man soll 3 Liter am Tag trinken oder 2,5 und man sieht ja auch.
Manchmal liest man sogar 4 bei meiner Körpergröße. Also.
Ja, genau. Und viele Jahre sah man ja auch die Menschen, die dann immer mit Wasserflaschen rumlaufen, in den Fußgängerzonen oder in der Öffentlichkeit. Und irgendwie wusste dann eigentlich keiner, woher kommt das eigentlich. Na, dann gab es natürlich diese Theorie, das durchspült die Nieren. Wobei da Evolutionsbiologen auch immer gesagt haben, naja, das ist so ähnlich wie beim Fasten. Früher vor 100.000 Jahren sind die Leute nicht mit PET-Flaschen übers Feld gelaufen. Ne? Also, dass dieses dauernde Trinken eigentlich von der Biologie nicht eingefordert werden kann, ne? aus einer evolutionären Sicht. Und so ist es auch rausgekommen. Also die Studien, wo man dann verglichen hat, 1,5 Liter versus 3 Liter oder 2,5 Liter haben keinen Vorteil für das Mehrtrinken erbracht. Nicht mal für die Niere.
Okay.
Ja. Also es gibt schon Situationen, wenn man schon eine Nierenkrankheit hat, da oder wenn man unter Blasenentzündungen leidet. Es gibt so ein paar Indikationen, wo man sagt, okay, da kann man mehr trinken. Aber generell ist die Empfehlung passé.
Okay, also 1,5 Liter
passt. Reicht, ja. Ich empfehle immer, solange man noch nicht sehr alt ist, einfach auf sein Durstgefühl zu achten.
Ja.
Wir haben da sozusagen eine sehr gute Tanknadel, die uns anzeigt, ob der Körper meint, er braucht noch was. Man muss nur wissen, wenn man dann eben, sagen wir mal, 70, 80 und älter ist, dann lässt dieses gesunde Durstempfinden nach. Dann muss man sich eher so, ja, was nach Stundenplan
formen. Ich stelle mir einfach immer was auf den Tisch, dann trinke ich es auch. Also wenn was da steht, dann trinke ich es, wenn nicht, dann nicht.
Ja, klar. Also ich trinke auch gerne Wasser, aber ich finde es auch da wieder entlastend, dass man muss sich da nicht zwingen oder so. Ne? Das,
sehr gut.
Das habe ich übrigens auch gelernt. Es gibt ja auch das Trockenfasten. Ne? Das ist wo Ramadan. Ne? Das ist ja ein Trockenfasten, Intervallfasten, wo ja nicht nur nichts gegessen wird, sondern auch nichts getrunken.
Auch kein Wasser.
Ja, Bahai ist so eine andere Religion, die das gemacht hat. Und wir haben Studien dazu gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Studien, die, also eine Mitarbeiterin von mir, die war da spezialisiert, aber ich hatte schon auch so Bedenken und dachte, im Sommer 12 Stunden nichts trinken und so, ob das gesund ist. Und die Ergebnisse haben mich echt überrascht, ne, weil es war gesund, es wurde sogar die Insulinfunktion besser und war eine Wundertüte für mich.
Kommen wir doch mal zu Punkt 5, die nächste Wundertüte.
Genau, Bewegung.
Ja.
Ja, Bewegung ist klar, das ist natürlich...
Nur ganz wichtig, Bewegung heißt für dich nicht zwingend Sport.
Genau, das ist für mich eine große, ein sehr wichtiger Unterschied. Ich sehe natürlich, dass es immer wieder darum geht, dass Fitness mit Gesundheit verwechselt wird. Und es ist schön, fit zu sein. Auch in den USA ist das ja ein großes Thema, die ganzen Ernährungs-Champs von Peter Attia, wie sie alle heißen, ja, und die wollen natürlich auch alle toll aussehen und haben da die Muskeln und wollen 20 Kilometer Cross laufen. alles okay. Das macht sie fitter, aber das macht nicht zwingend gesünder. Mhm. Also es ist relativ klar, dass wirklich eine Alltagsbewegung das Wichtigste ist, was man tun sollte. Und das kann spazieren sein, wandern ist super und jede Gelegenheit nutzen, einfach mal zwischendurch 100 oder 200 Meter zu laufen. Ich brauchte da auch lange. Man ist ja so programmiert, dass man sich freut, wenn man einen Parkplatz irgendwo ganz in der Nähe kriegt. Ne?
Ja.
Das ist ein Erfolg.
Ja.
Genau. Ist eigentlich Quatsch. Ne?
Okay.
Eigentlich müsste man sagen, super, ich habe wieder den Parkplatz nur einen halben Kilometer entfernt gefunden und muss auch noch zwei Tüten tragen. Super. Was Besseres konnte mir heute nicht passieren. Das dauert aber, bis das im Kopf ist. Ein Punkt noch zur Bewegung. Wenn man 60, 65 drüber ist, dann sollte man schon ein bisschen Gewichttraining, ein bisschen Krafttraining noch machen.
Mhm. Wegen des Muskelabbaus?
Ja, genau.
Mhm. Okay. Ja, ich bin, bei mir ist es immer das Problem, ich mache fast alles, wenn ich in Hamburg bin, mit dem Fahrrad und dann komme ich immer nicht auf die Schritte. Also tatsächlich diese 10.000 Schritte, die man ja immer so propagiert, das...
Wobei mit den 10.000 Schritten, das ist ja eine Legende von dem damaligen Hersteller aus Japan, der diesen Schrittzähler entworfen hatte und der hieß dann 10.000 Schritte auf Japanisch und deswegen ist das irgendwie so
drin geblieben.
Also die heutigen Studien, die sagen, dass man so ab 4.000 ist man eigentlich schon so einigermaßen, sagen wir
Also ich würde sagen, 7.000 schaffe ich immer, aber
also ich versuche auch 7.000 bis 10.000 zu schaffen. Aber Hauptsache, überhaupt sich zu bewegen, ist wirklich das. Also wenn man sich diese Sterblichkeitskurven anschaut, dann ist es immer wieder entscheidend, dass den größten Zugewinn haben diejenigen, die sich gar nicht bewegt haben, die dann anfangen, irgendwie 4.000 Schritte oder so zu machen. Die gewinnen richtig viel. Und die da meinen, ach jetzt von 8.000 auf 12.000, ist die Kurve so flach, da gewinnt man gar nicht mehr viel. Ne? Also außer man möchte halt fit sein und einen tollen Body haben. Das ist alles anders. Ne?
Ja, ja. Oder es macht einfach Spaß.
Ja, also, absolut.
Ich habe mir das einfach wirklich lustigerweise auch durch ein Podcastgespräch mit Mitchick Dahmer, der erzählte, dass er nach den Mahlzeiten empfiehlt, immer kurz 10 Minuten, 15 Minuten dann eben halt nochmal sich zu bewegen und zu laufen. Und da, das habe ich mir wieder, wir hatten früher einen Hund, da habe ich das eh immer nach dem Essen mit dem Hund raus und habe es jetzt wieder in mein Leben integriert und ich finde es sehr schön.
Ja, am Essen ist natürlich super, weil das natürlich den Blutzuckerspiegel extrem abflacht. Das
ja.
ist genau. Ist ja auch eine alte Tradition eigentlich. Ne?
Total.
Essen ein kleiner Spaziergang. Ne? Das
tut ist total gut.
Ja.
Tut total gut. Ja. Wo wir jetzt so beim Essen schon sind, kommen wir doch direkt zu Punkt 6.
Punkt 6, Kauen und Esskultur. Ich hatte es ja am Anfang schon mal erwähnt. Auch das ist für mich ein Punkt, der kam jahrzehntelang zu kurz. Und ich finde das extrem gut, dass das... Im Lanzerhof-Konzept so eine Bedeutung hat. Ne? Weil wir denken ja immer, dass das, was auf dem Teller ist, ist auch das, was letztlich dann in der Zelle ankommt. So funktioniert ja alles. Die Leute zählen Kalorien oder sie lesen, also ich auch, man liest, welche Nährstoffe sind da drin und geht ja immer davon aus, dass das dann auch das ist, wovon ich profitiere und was dann bei mir passiert. Und das ist ja nicht so. Ne? Also das eine, das hat mit der Nahrung zu tun, also es kommt auch auf die Matrix der ganzen Nahrung an, aber es kommt wirklich auch darauf an, wie wir sie bereits mit dem Kauen zerkleinern, wie viel Speichelenzyme da beigemengt werden, wie langsam wir essen. Dieser ganze Wahnsinn mit Ozempic, mit diesem neuen Medikament, was Gewichtsabnahme herbeiführt. Diese
Diabetes-Spritze, ja.
Genau, was ja auch wirklich... Ja, es ist beeindruckend, die Wirkung. Der Hauptmechanismus ist ja GLP-1, das ist letztlich ein Magen-Darm-Hormon. Das wird auch durch lange Kauen stimuliert.
Ach, ja. Okay.
Und eigentlich immer, das ist so einfach. Ne? Wir müssten uns einfach Zeit nehmen zum Essen. Und mir hat am Lanzerhof auch gefallen, dass da ja die Regel ist, dass man 30 Minuten oder zumindest 20 Minuten vorm Essen keine stressigen Aktivitäten mehr durchführt, auch kein Sport, sondern schon, das ist der Vagusnerv, der da eine Rolle spielt. Ne? Also, dass man den Magen-Darm vorbereitet auf das Essen und unser Magen-Darm-Trakt mag es gerne entspannt.
Mhm.
Und dann langsam essen, viel kauen, einspeicheln, das sind Soft Skills. Ne? Also, da, man kann da sozusagen selbst ein schlechtes Essen noch ein bisschen aufwerten.
Ich komme jetzt auch nochmal drauf, ich nehme seit einiger Zeit jetzt ehrlich gesagt durch dich auch inspiriert NMN, und das ist ja nach Sinclairs Logik auch oder Empfehlung ja immer, dass man sich's unter die Zunge legen soll, damit es dann eben halt auch schon aufgenommen wird.
Ja, genau.
Und dann denke ich, naja gut, wenn das NMN schon im Mund aufgenommen wird, dann wird es wahrscheinlich ein Teil der Mikronährstoffe, die in der Speise drin sind, vielleicht ja auch schon.
Absolut. Also Kohlenhydrate, das kohlenhydratspaltende Enzym, die Amylase, die ist zu 30% im Mund drin. Es gibt auch ein fettspaltendes Enzym, die Lipase. Das haben die Säuglinge noch besonders ausgeprägt, weil sie die Muttermilch da gleich spalten können. Und es gibt auch viele andere Beispiele. Vitamin B12 ist für mich so etwas, das wird besser aufgenommen, wenn man es nicht schluckt. Sondern als Zahnpasta oder als Lutschbonbons im Mund aufnimmt. Das sind alles Hinweise, dass es sich wirklich lohnt,
Sachen lange im Mund zu halten.
Lange im Mund zu halten. Da gibt es verrückte Studien. Das ist eine japanische Arbeitsgruppe von Hamada. Das sind für mich die Heroes in dem Bereich, weil die machen abgefahrene Studien. Ne? Dann haben sie den Leuten Suppen gegeben und einmal sollten sie die gleich schlucken und einmal sollten sie die 40 Sekunden im Mund hin und her schwenken. Das hat einen riesen Unterschied gemacht. Für die Sättigung, aber auch für das Glücksgefühl beim Essen. Also das ist wirklich ein Punkt, den kann man nicht hoch genug loben.
Toll, toll. Ich habe das Gefühl, bei den Top 7 springen wir ein bisschen hin und her, aber trotz allem lassen Sie ihn doch abschließen jetzt mit dem 7. Punkt.
Ja, genau. Naja, jetzt, der 7. Punkt ist die Natur. In der Natur sein. Ne? Da gibt es natürlich eine Schnittmenge mit Bewegung.
Das meine ich.
Ja,
das
ist ganz klar.
Wir haben im Essen gestartet und Punkt 6 ist auch nochmal kaum. Und 5 Bewegungen, 7
Spielt Natur. Spielt aber keine Rolle. Es war mir trotzdem wichtig, diese 7 Punkte für sich zu positionieren und herauszuheben.
Weil, das ist ja auch schön, das liest sich ja ein bisschen vielfältiger.
Ja, genau. Wiederholung ist auch manchmal gut. Und mit der Natur, das ist wirklich ein eigener Punkt. Also ich selber kam darauf, das war vor vielen Jahren, als ich, die Japaner, die hatten ja ein großes Problem mit in ihren Megacities mit Depressionen und Selbstmorden. Und die haben dann das Waldbaden als Public Health Maßnahme entwickelt und haben dann die Leute in Busladungen dann in die Wälder da im Hochland gefahren. Und da haben die ganz früh Studien gemacht, haben die Leute 15 Minuten oder 20 Minuten walken lassen, einmal am Straßenrand irgendwo in Osaka und einmal im Wald. Und das war ein gewaltiger Unterschied vom Blutdruck, von der Entspannung, von den Stressaktivierungen im Gehirn. Und da ist eine ganze Forschungsrichtung entstanden, die zeigt, da gibt es die Blue Spaces und die Green Spaces, dass wir, das ist einfach unsere archaische Programmierung. Ne? Wenn wir, deswegen sind wir ja so gern am Meeresstrand oder deswegen sind die Immobilienpreise am Seeufer höher. Es tut uns gut, wenn wir auf Wasser schauen. Ne? Und wenn wir durch den Wald mit zwitschernden Vögeln laufen, das ist trivial, was ich jetzt sage, aber es ist jetzt einfach auch wissenschaftlich so klar geworden, dass das eine enorme Rolle spielt. Jetzt können wir das nicht immer herbeizaubern, aber ich habe auch für mich selber einfach viel gelernt und versuche immer, auch bei Bewegung, dass ich sage, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Dreiviertelstunde walken oder joggen könnte, wo viel urbane Situationen dabei sind und ich hätte in der Alternative 20 Minuten durch einen wunderschönen Wald, dann nehme ich den Wald. Also weil ich einfach weiß, das ist dann gesünder.
Total, total. Also ich versuche in Hamburg auch immer um die Alster zu laufen, weil da ist zwar auch an einigen Stellen viel Straße und sowas, aber zumindest hat man auf einer Seite immer Wasser und ein bisschen Grün.
Also genau, und das ist super. Und ich frage mich auch, ob ich die alte Fototapete wieder vorholen soll, die man früher im Partykeller hatte. Ja,
ja du, why not? Ich finde es alleine schon, ich bin ja hier zu dir rausgefahren am Wannsee und wenn man dann aus der Berliner Innenstadt kommt und dann mit dem Zug so sieht, wie es dann irgendwie auch so grüner wird und alles und so, dann steigt man hier auch und sagt, so ist schon schön.
Ja, ja, klar, das ist, ja, und das muss man auch feiern, das muss man auch, natürlich jeder hat seine Möglichkeiten oder das ist nicht immer verfügbar, aber ich würde auch sagen, man soll den Urlaub durchaus, feiern ist auch wichtig und Party ist auch wichtig, und so, aber man sollte ihn wirklich nutzen, um viel in der Natur zu sein.
Wie würdest du denn einschätzen, wenn man jetzt einen Aufenthalt im Lanzerhof macht und da irgendwie so seine, sind die Leute bei uns ja 10 Tage immer da, wie viel nimmt man so mit, was man dann auch in den Alltag integrieren kann?
Also ich würde bei einer bei der Lanzerhofkur immer empfehlen, wenn man dann in der zweiten Hälfte ist, ne, wenn man die ersten 5 Tage, haben wir ja schon gesprochen, die können manchmal ein bisschen wackelig sein, so dann kommen ja die guten, die wunderbaren Tage und die würde ich dann schon nutzen, um mir aktiv Gedanken zu machen während der Kur. Während der Behandlung, was denn zu Hause geht. Es geht nicht 100%. Ne? Es hat sich wirklich auch in Studien erwiesen, dass das ganz wichtig ist, das aufzuschreiben. Mhm. Also wirklich, da kann man sich Gedanken machen, weil man ist ja nicht auch, man bestimmt ja nicht alles alleine. Ne? Da ist vielleicht ein oder wahrscheinlich ein Partner dabei, der will auch essen, der will auch kochen, der hat auch seine Gewohnheiten beim Einkauf. Vielleicht ist da ein Hund, vielleicht sind da Kinder, vielleicht ist da die eine oder die andere Wohnsituation. Da gibt es keine Regel für alle. Das heißt aber, man sollte sich einen Plan machen und ich empfehle auch immer, also den Schwung mitnehmen. Man fühlt sich, wie gesagt, in der Regel ja sehr viel besser. Das ist schon mal ein Pfund, mit dem kann man wuchern und sich einen Plan machen. Aber auch nicht immer auf 100% gehen. Also das ist so ähnlich wie beim Gewicht abnehmen. Das haben wir alle gelernt. Es bringt überhaupt nichts, sich zu sagen, ich nehme 20 Kilo in einem halben Jahr ab. Da ist der Frust eingebaut. Ne?
Ja.
Also es ist ganz wichtig, sich zu überlegen, so, wer bin ich, was habe ich die letzten 10 Jahre gemacht, was ist realistisch? Ja, und das würde ich dann festhalten und da weitermachen und dann bei Gelegenheit so eine Lanzerhofkur wiederholen.
Lieber Andreas, ich glaube, ich habe ungefähr das Dreifache an Fragen aufgeschrieben, was wir jetzt hier alles behandeln konnten. Leider geht unsere Zeit schon ein bisschen zu Ende. Deswegen kommt zum Schluss ja mal so meine Joker-Frage, so ob du nochmal vielleicht so einen Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hast, die eben halt wirklich eine nachhaltige Gesundheit und vielleicht auch eine Heilung anstreben.
Große Frage.
Ja. Wir haben ja auch schon über sehr viele Sachen gesprochen, insofern.
Also ich glaube schon, dass das Fasten ist, hat eine ganz elementare Wirkung. Und ich würde das jetzt mal herausstellen, ne? Weil bei der Bewegung, da wissen wir es alle, da müssen wir nur unseren inneren Schweinehund irgendwie überwinden. Fasten, egal wie, ob man es zu Hause mit Intervallfasten macht, 14 zu 10 oder 16 zu 8, ob man zu Hause mal einen Fastentag einlegt oder ob man halt sagt, gut, ich mache regelmäßig eine Lanzerhofkur, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, das Fasten ist letztlich der Game Changer, weil man damit gleich die Ernährung mit drin hat. Und jetzt das andere, was ich, das ist aber eher so auf so einer übergeordneten Ebene, dass ich immer versuche mitzugeben, dass man das nicht als Druck und als Askese alles betrachten soll, sondern dass es eigentlich eine schöne Botschaft ist, dass man selber warnt, man hat den Schlüssel in der Hand, zumindest für sehr viele Türen. Man braucht vielleicht an der einen Stelle schon einen guten Arzt, Medikamente und so. Aber man kann viel mehr selber hinkriegen, als man denkt.
Und es muss eigentlich nicht viel Geld kosten, weil was du sagst mit Fassen, kostet ja erstmal kein Geld, weil man isst ja nichts.
Nee, am Ende ist das alles sehr kosteneffektiv. Ne? Auch das wird oft nicht richtig eingeschätzt, ne? Weil das ist eine Investition für die Zukunft, die man da macht. Ne? Mhm. Und ich finde, es ist sehr, ich meine, wir werden heute alle im Durchschnitt älter. Und das ist eine gute Nachricht, aber ich sehe das auch als eine Herausforderung an, wenn wir jetzt 90 oder 100 werden, dann möchte man das doch auch irgendwie schön erleben mit den Enkeln und man möchte da irgendwie nicht hinfällig sein. Und
idealerweise ohne Rollator, ne?
Ja, genau. Das ist für mich auch nochmal so ein Punkt, wo ich denke, darum geht's, ne? Dass quasi, und je früher man anfängt, desto besser, dass man dann wirklich am Ende sagen kann, ja, das war von der Gesundheit her ein erfülltes Leben, ne?
Ich möchte auf einen Punkt nochmal eingehen. Das haben wir zwar in unserer ersten Folge, wie wir jetzt zusammen aufgenommen haben, aber ich fand das nochmal einen ganz wichtigen Punkt mit dem Thema Intervallfasten. Weil üblicherweise, wenn man jetzt in Google eingibt Intervallfasten, dann kommt ja fast immer die 16-8-Methode.
Ja.
So, und bei der 16-8-Methode hast du in dem Gespräch ja gesagt, die ist teilweise ja doch etwas schwieriger in den Alltag dauerhaft zu integrieren. Und deswegen machst du, da ist deine Empfehlung an deine Patienten dann was?
Ja, ich habe die 16-8 auch lange primär empfohlen und bin davon abgekommen. Und genau aus dem Grund, die Studiendaten und auch unsere Registerdaten zeigen, dass das doch wenig Menschen auf Dauer durchhalten oder Lust haben, das durchzuhalten. Das ist dann doch zu rigide.
Also 16 Stunden lang nichts essen, 8 Stunden ja. in der Zeit was essen.
Genau, genau. Ist weiterhin sehr gesund. Ne? Mhm. Man normalisiert sein Gewicht, man hat einen guten Effekt auf Schlaf und auf Blutdruck. Aber man ist doch ein bisschen unflexibel. Und die Studien von Kolleginnen von mir, vor allem von Courtney Patterson und Christa Varadi, mit denen wir auch immer im engen Austausch sind, die zeigen, dass man mit 14 zu 10, also 14 Stunden fast und alles, was man isst, in einem 10-Stunden-Zeitfenster zu essen, dass die eigentlich 90% der Effekte des 16 zu 8 haben. Und das halten die Leute, inklusive meiner Person, besser durch.
Ja.
Ja, und deswegen bin ich jetzt beim 14 zu 10, weil das sind ja auch wichtige Erkenntnisse. Ne? Es ist ja immer so, am Anfang ist was neu und dann ist es ein großer Trend und eine Mode und ein Hype. Und dann sind alle motiviert. Interessant ist, was passiert nach 2-3 Jahren. Das ist wie auch im Sport, eine neue Sportart, dann sind alle motiviert. Die Frage ist, machen sie es 5 Jahre später immer noch?
Ja, wobei auch manchmal immer sagen, dass auch mal so ein 24-Stunden-Fasten zwischendurch mal einzubauen oder eben halt das so ein Aufenthalt im Landshof, wo man mal eine längere Fastenphase hat,
genau.
Dass das eben halt nochmal wichtige Impulse sind, um
also
dann...
Also ideal wäre, also wenn ich das alles zusammenfasse, sagen wir mal, was von all der wissenschaftlichen Evidenz, die wir haben, von den Erfahrungen, die ich jetzt da irgendwie über die Jahrzehnte gesagt habe, würde ich sagen, das Beste ist, 1-2 Mal im Jahr 5-7 Tage zu fasten, dann Intervallfasten in einer moderaten Form, 14 zu 10 oder 13 zu 11, an den meisten Tagen der Woche machen. Also ein Sonntag ist immer ausgenommen, das sind die Schummeltage. Und diese Entlastungstage, also einzelne Fastentage einzulegen, wenn man so das Gefühl hat, heute wäre ein guter Tag. Man war auf einer Party oder es gab ein Gala-Dinner, ich weiß nicht was, und man steht sowieso appetitlos auf und denkt, Mensch, das war alles ein bisschen viel, dann einen Fastentag einlegen. Ich glaube, damit fährt man sehr, sehr gut, wenn man das in sein Leben integriert.
Da haben wir doch einen wunderbaren Abschluss. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Nils.
Seit wann hast du denn das Thema Fasten bei dir integriert?
Also, ja, das... Da ist man ja manchmal erschreckt und man denkt, ja, wie lange man da schon dabei ist. Also das ist 1993, da war ich Assistenzarzt bei Professor Bühring. Auch an der Charité damals, oder damals war es noch die Freie Universität Berlin, ja, und da kam ich auf die Station und da haben die alle gefastet, nach Meyer damals. Das war seine favorisierte Methode. Und da hat mich das nicht mehr losgelassen, weil ich, das ist ja auch das Schöne an der Naturheilkunde und an dieser Erfahrungsmedizin, dann sieht man einfach, wie die Leute sich in 10, 14 Tagen verändern, ne? Und damals gab es noch ganz wenig Forschung und dann dachte ich, okay, das ist ein Frucht. Wenn man eine Forscherkarriere machen will, sollte man immer zwei Sachen haben. Man sollte das spannend finden, was man da macht, und es sollte noch nicht gut erforscht sein.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 183 an. Hier habe ich den ersten und einzigen Live-Podcast mit Professor Andreas Michalsen geführt und wir sprechen über das Thema mit Ernährung heilen. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.